Die Vereinigten Arabischen Emirate sind halt eines der wichtigsten globalen Zentren für Goldhandel. Und ein großer Teil afrikanischen Goldes geht eben über die VAE. Dieser Konflikt wird eben auch ganz entscheidend durch externe Akteure finanziert. Und soweit man das irgendwie eindämmen kann, könnte das auch eben helfen, den Krieg schneller zu beenden.
Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
Der Krieg im Sudan ist die momentan wohl größte humanitäre Krise auf der Welt. Mehr als 30 Millionen Menschen sind laut den Vereinten Nationen auf Hilfe angewiesen. Über die Hintergründe zu diesem Krieg und die Rolle der beiden Kriegsparteien habe ich bereits vor kurzem in Folge 51 gesprochen. Hört da also unbedingt nochmal rein, wenn ihr diesen Krieg zumindest ein wenig verstehen wollt. Das Ausmaß dieses Konfliktes ist aber so groß, dass, wie ich finde, auch eine zweite Folge absolut angemessen ist. Und die kommt, wie ihr merkt, etwas außer der Reihe. Denn mich hat auch eine Hörermail erreicht zu der vergangenen Sudan-Episode und berechtigterweise darauf hingewiesen, dass es sich auch sehr lohnen kann, auf die Unterstützer dieses Krieges im Sudan zu schauen. In diesem Sinne also danke an alle, die Themenideen und Feedbacks schreiben und vor allem auch danke an die Leute, die dieses Projekt sogar finanziell unterstützen. Also wollen wir in dieser Folge nochmal auf den Sudan schauen, mit der Frage, wer finanziert den Krieg im Sudan? Gerrit Kurz arbeitet für die Stiftung Wissenschaft und Politik und ist ausgewiesener Experte für den Sudan, hat auch kürzlich einen Artikel in der FAZ geschrieben darüber, wie sich der Krieg im Sudan und die Kriegsparteien finanzieren. Mit ihm konnte ich über diese Frage sprechen. Viel Spaß. Der Krieg im Sudan ist die wohl momentan größte humanitäre Katastrophe auf der Welt. Herr Kurz, wie finanzieren denn die beiden Kriegsparteien diesen Krieg?
Also erstmal haben sowohl die sudanesische Armee als auch ihr Hauptkriegsgegner, die Rapid Support Forces oder RSF, selber Kontrolle über ein erhebliches Netzwerk von Unternehmen. Diese Unternehmen sind sowohl in Sudan tätig als auch im Ausland und haben auch schon vor dem Krieg einiges an Reserven beiseite legen können. Daneben spielt Russland eine wichtige Rolle. Laut Aussagen auch der USA finanzieren sie beide Konfliktparteien, nicht zuletzt über ihre Aktivitäten im Goldsektor. Und ansonsten spielen auch noch Saudi-Arabien bei der Finanzierung der Armee und die Vereinigten Arabischen Emirate bei der Finanzierung der ASF eine Rolle.
Welches Interesse haben denn diese Geldgeber, also jetzt die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Russland, diese Kriegsparteien zu finanzieren?
Also das sind einerseits kommerzielle Interessen, andererseits geht es da auch um geopolitischen Einfluss. Insofern es an den Goldhandel oder Goldschmuggel geknüpft ist, geht es eben auch darum. Also gerade die Vereinigten Arabischen Emirate sind halt eines der wichtigsten globalen Zentren für Goldhandel. Und ein großer Teil afrikanischen Goldes geht eben über die VAE. Für Russland geht es unter anderem auch darum, Einfluss in einer strategischen Region am Roten Meer zu haben. Da wollen sie auch eine Marinebasis bauen oder zumindest Zugang haben. Und das ist natürlich eine wichtige Handelsstraße auch zwischen Europa und Asien, wo Russland gerne mehr Einfluss hätte.
Die USA haben jetzt ja Sanktionen verhängt, einerseits gegen die RSF, andererseits gegen sudanesische Unternehmen, die in den Emiraten aktiv sind. Was glauben Sie denn, was diese Sanktionen bringen werden?
Naja, erstmal ist das Ziel dieser Sanktionen oder der Effekt dieser Sanktionen eben, dass amerikanische Unternehmen nicht mehr mit diesen gelisteten Unternehmen zusammenarbeiten können, nicht mehr handeln können, nicht mehr investieren können. Und das betrifft eben auch Banken, das betrifft auch Versicherungen, das betrifft auch Beratungsdienstleistungen. Und Natürlich wird das jetzt erstmal den direkten Handel zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Sudan bzw. diesen ASF-Unternehmen nicht eingrenzen. Aber es ist eben das, was die USA aus ihrer Möglichkeit tun können.
Und was können wir vielleicht in Deutschland und Europa tun? Man hat ja den Eindruck, bisher hält man sich hier noch relativ zurück.
Naja, also die europäische Gesetzgebung verpflichtet bereits hiesige Unternehmen in Europa, nicht direkt Mineralien wie Gold von Unternehmen bewaffneter Gruppen zu verwenden. Über die Konfliktmineralienverordnung, und das betrifft natürlich auch Gold aus Sudan. Außerdem hat die EU bereits 3 Sanktionspakete seit Beginn des Krieges in Sudan verabschiedet, das letzte erst im Dezember letzten Jahres. Natürlich ist da noch mehr möglich, gerade diese Unternehmen, die Vereinigten Staaten jetzt gelistet haben vor ein paar Tagen, könnten auch von der EU natürlich noch gelistet werden beispielsweise.
Und wenn wir mal in die Zukunft schauen, warum ist das so wichtig, die Finanzierung dieser Kriegsparteien möglicherweise ein wenig zu unterdrücken, um auch diesen Krieg zu beenden? Oder ist das wirklich nur ein kleines Mittel?
Es ist natürlich nicht das magische Mittel sozusagen. Und wir haben natürlich nicht irgendwo das magische Mittel, um den Krieg zu beenden. Aber dieser Konflikt wird eben auch ganz entscheidend durch externe Akteure finanziert und Konfliktparteien ausgerüstet und bewaffnet. Und soweit man das irgendwie eindämmen kann, könnte das auch eben helfen, den Krieg schneller zu beenden.
Welche Rolle spielt denn das Gold für den Sudan? Es ist ja doch eines der wichtigsten Rohstoffgüter in diesem Land.
Ja, in der Tat. Also seit Unabhängigkeit Südsudans 2011 hat Gold, sagen, die Rolle des Öls als wichtigstes Exportguts Sudans übernommen, also schon seit etlichen Jahren. Und es wird halt eben auch immer mehr Gold exportiert, zumindest vor dem Krieg. Erstmal ist es dann anscheinend deutlich zurückgegangen, als der Krieg ausbrach, letztes Jahr zumindest, was offiziellen Exporte betraf. Aber mittlerweile sagen selbst die sudanesischen Behörden, hat es 2024 wieder ordentliche Goldexporte gegeben in sehr hohem Ausmaß, was sowohl für die Konfliktparteien wichtig ist, aber es ist auch so, dass Zehntausende, wenn nicht noch mehr Menschen im Goldsektor arbeiten, weil es eben nicht nur größere Unternehmen sind, die im Goldsektor arbeiten und das Gold zutage fördern, sondern ganz viele Kleinschürfer an verschiedenen Orten in Sudan. Ja, daher spielt das eben auch eine wichtige Rolle.
Und was glauben Sie, wie leicht ist es da wirklich dann, einen Geldhahn zuzudrehen? Weil ich nehme mal an, Geldflüsse und vor allen Dingen auch Gold nachzuverfolgen, ist ja unglaublich schwer und intransparent. Also wie sehr kann man dann überhaupt nachvollziehen, wo Gold hingeht und wo auch dann die Geldströme hingehen?
Ja, das ist in der Tat sehr schwierig. Also Gold lässt sich eben auch sehr leicht schmuggeln, viel leichter schmuggeln als beispielsweise Öl. Und auch Öl wird ja auch nicht nur von Sudan geschmuggelt, ja. Und ja, Gold kann man eben auch in kleinen Flugzeugen beispielsweise oder in Fahrzeugen relativ leicht außer Landes bringen. Und ganz wichtig, man kann es dann einschmelzen. Und das passiert natürlich insbesondere dann auch in den Vereinigten Arabischen Emiraten, dass Gold eben aus verschiedenen Quellen eingeschmolzen wird. Und dann kann man eben auch nicht mehr feststellen, wo das Gold herkam, wenn es dann weiterverwendet wird. Ne? Aber man kann natürlich größere Transparenzstandards einfordern von solchen Raffinerien, ne, die dann offenlegen müssten, woher dann ihr Gold käme. Das wäre vielleicht schon möglich. Das können allerdings natürlich auch nur solche Wirtschaftsakteure tun, die dann tatsächlich das Gold auch abnehmen, beispielsweise. Und das sind jetzt nicht unbedingt nur europäische Unternehmen.
Ne? Sicherlich nicht nur, aber ich weiß ja nicht, ob zum Beispiel die Schweizern da zu nennen wäre, die ja ganz gerne Gold aus den Emiraten importiert. Würden Sie dann schon sagen, dass dann da mehr Druck gemacht werden müsste?
Ja, die Schweiz spielt generell im Goldhandel sicherlich eine wichtige Rolle. Aber sie ist natürlich auch nicht Teil der EU. Ja, und hat da sozusagen auch insbesondere, was Umgang mit Sanktionen betrifft, ja einen grundsätzlich anderen Ansatz als die EU. Ne? Und deswegen ist zwar ein europäisches Land, aber eben nicht EU-Mitglied und fällt deswegen auch natürlich nicht unter EU-Regularien und unter EU-Sanktionen.
Und würden Sie sagen, also ich habe auch Zuschriften zu meinem Podcast bekommen, wo dann so mehr oder weniger gesagt wurde, ja, da müsste man doch eigentlich generell die Vereinigten Arabischen Emirate strenger sanktionieren oder einfach härter mit denen in den Dialog gehen, wenn man weiß, okay, die sind da beteiligt, jetzt unabhängig von direkt beteiligten Unternehmen. Würden Sie da auch sagen, dass da Deutschland und Europa dann mit diesen Wirtschaftspartnern härter ins Gericht gehen müssten?
Ja, das würde ich durchaus sagen. Also die VAE sind ja sogar strategischer Partner Deutschlands. Ja, also es gab eine offizielle, tiefe diplomatische Partnerschaft mit diesem Land. Da geht es natürlich hauptsächlich nicht um Sudan, aber gerade weil man diese strategische Partnerschaft hat, sollte man die eben auch gerade dazu nutzen, solche schwierigen Themen anzusprechen. Die Emirate weisen das ja öffentlich komplett von sich, dass sie überhaupt die ASF unterstützen. Ja, und damit sollte man sie nicht davon kommen lassen. Und ja, ich glaube schon, dass es wichtig ist, da mehr drauf zu gucken. Was zum Beispiel eine Möglichkeit sein könnte, ist Geldwäscheverordnungen. Die Vereinigten Arabischen Emirate waren da mal auf der sogenannten grauen Liste. Der Financial Action Task Force wurden da runtergenommen. Scheint hatte auch Deutschland darauf hingearbeitet, dass sie da runtergenommen wurden, weil man gesagt hat, die VAE haben gesagt, wir kümmern uns darum, dass sozusagen bestimmte Standards eingehalten werden. Aber es war eben durchaus umstritten und auch gerade natürlich diese Diskussion um Konfliktfinanzierung und Goldschmuggel zeigt ja, dass es da anscheinend noch weiterhin erheblichen Handlungsbedarf gibt. Also das wäre zumindest etwas, wo man zum Beispiel mehr Druck ausüben könnte.
Dann sind wir mal gespannt, ob da noch mehr kommt. Herr Kurz, vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
So viel von Gerrit Kurz. Infos zu ihm und den Artikeln zum Thema findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Das war's auch schon wieder mit dieser Episode außer der Reihe. Weiter geht's dann ganz regulär am 5. Februar. Dann schauen wir nach Mosambik, denn auch da ist eine ganze Menge los. Bis dahin, teilt diesen Podcast mit Freundinnen und Freunden und dann freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Bis dann. Ciao. Thank you.